Okay, einen wunderschönen guten Morgen auch nochmal von meiner Seite. Wirklich für uns ist das was Schönes, das letzte Mal hier in Kino 5. Wir haben ja gute Jahre verbracht, sind von 15, 20 Leuten langsam gewachsen, haben erlebt, wie Gott Menschenleben erneuert hat, Menschen geheilt hat, Berufungen ausgeteilt hat, Dinge zusammengewachsen sind. Das ist schon schön, nicht melancholisch, sondern sehr, sehr schön, dass der Herr ist der Gott, der Ausgänge segnet und Eingänge. Amen. Das heißt, heute ist ein Segen da und nächste Woche auch. Also ich lade dich ein, in Kino 7 auch dabei zu sein. Heute ist der Segen des Ausgangs, nächste Woche des Eingangs. Und was mich gerade an diesen Zeugnissen von Malawi so begeistert hat, ist, weiß nicht, ich habe das selbst vergessen, aber der Dominik hat mich daran erinnert, dass du ein Wort bekommen hattest, auch Marion, dass Gott dir eine Salbung gibt für Augen. Und das stimmt ja tatsächlich. Wunderbar, mach gerade weiter so. Und auch an euch, wenn ihr prophetische Worte habt, nehmt Worte wahr und handelt danach. Gerade als wir das vorhin gebetet haben, dass Gott Geistesgaben austeilt, da wo ihr gespürt habt, dass Gott euch berührt hat. Wie gesagt, mir ist es ganz wichtig, es zweierlei zu betonen. Du musst nichts spüren, damit du was von Gott empfängst. Bei mir ist ganz oft so, ich empfange ganz oft so, ohne dass ich was spüre. Ich habe schon oft erzählt, ich stand oft in so, da, wo Leute Gebet empfangen haben, 130 liegen am Boden, ich stehe und denke mir, was ist eigentlich falsch mit mir? Aber mit mir ist gar nichts falsch, Gott hat mich immer berührt. Und das heißt, du musst nichts spüren. Auf der anderen Seite, wenn du was spürst, ist es kein Zufall. Es wird einem in der Regel nicht zufällig heiß, kalt oder auch Gänsehaut oder was auch immer. Dann ist es der Herr und dann hast du empfangen. Und dann wucher damit. Also schau, wo ist der Rahmen im Alltag, in der Hauskirche, im Gottesdienst, wo auch immer, wo du das, was du empfangen hast, weitergeben kannst. Amen? Amen. Ich klicke gerade euch, na, ist egal. Mir war gerade eine Geschichte auf den Lippen, aber ich erzähle sie euch doch. Ich habe gebetet, dass einfach die Kraft Gottes so zunimmt, dass Menschen unter diese Kraft spüren, auch wenn sie Gott gar nicht kennen. Und zwar in jeglicher Hinsicht. Also, dass Leute gesund werden, dass Leute die Gegenwart spüren, dass Leute heil werden, aber dass auch Leute befreit werden. Bei Jesus sehen wir ja, dass er einfach ins Umfeld von Menschen kommt und Menschen auch anfangen zu manifestieren. Da, wo Menschen gebunden sind von Kräften, fangen diese Kräfte plötzlich an, sich zu zeigen und dann werden sie frei. Und das bete ich seit geraumer Zeit, dass mir das auch passiert. Also nicht, dass ich frei werde. Also, wenn ich frei wäre, natürlich will ich frei sein, aber nicht, dass sich was manifestiert bei mir, sondern dass Gott mich gebraucht, dass Menschen frei werden. Und jetzt waren wir in Israel und haben Magnum-Eis gekauft. Das ist keine Schleichwerbung. Am Toten Meer, wo es richtig heiß war. Und ich habe mich richtig auf das Eis gefreut. Und wir sind zu diesem Eisstand gegangen. Und plötzlich fängt der Eisverkäufer, der völlig normal vor uns steht im Augenblick davor, an so zu machen und so, und fängt so an, ganz komische Dinge zu machen. Dann stand ich da mit meiner Frau und habe das so beobachtet und mich gefragt, was macht der jetzt, der Gute? Und dann so, boah. Also das war sehr lustig. Also deswegen habe ich mich gefragt, ob ich euch erzähle oder ob ich euch mit der Geschichte verschone. Ich habe dann leise gebetet, dass es ihm gut geht, bin weggegangen und frage mich jetzt, was der Herr da eigentlich tun wollte. Was ich euch sagen möchte ist, der Herr ist mächtig. Und er ist ein großartiger Befreier. Er ist ein Gott, der Freiheit bringt, auch heute Morgen. Ich merke das, wir sind in einer anderen Serie. Aber wenn du hier bist, wenn dich Dinge quälen, körperlich, geistig, innerlich, der Herr ist ein mächtiger Befreier. Amen. Erwarte das. In der Gegenwart des Herrn ist immer Heilung und Befreiung. Gottes Herrlichkeit, das ist auch mein Thema für heute. Wir starten, wie gesagt, wahrscheinlich nach der Eröffnung in eine neue Serie. Und jetzt sind wir so in einem Übergang. Wir haben zweimal über Glauben gesprochen. Alles soll aus Glauben geschehen. Angst ist kein guter Ratgeber. Und jetzt möchte ich über diese neue Season sprechen, in die wir hineinkommen. Ich weiß nicht, ob ich das nächste Woche erweitere oder ob wir eher das prophetisch machen mit Hartmanns. Wir wissen nicht genau, wie wir den Rahmen nächste Woche machen. Aber ich fange heute mal an. Wir sind in einer neuen Season und der Herr kommt gewaltig. Amen. Und ich nehme euch nochmal mit kurz ins Alte Testament. Gottes Herrlichkeit wird dort sichtbar, in der Bundeslade. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt. 2. Mose 25, 33 und 40 könnt ihr diese Sachen nachlesen. Ich gebe euch mal die Kurzversion für die, die das vielleicht noch nicht gehört haben. Die Bundeslade war ein Kasten aus Holz gefertigt, mit Gold überzogen, mit verschiedenen Symbolen drauf, Engeln, man konnte das tragen, da waren zwei Stangen drin. Und dieser Kasten, dieser goldene Kasten, wo verschiedene Dinge drin waren, als Symbol für Gottes Treue, Gottes Reden, Gottes Handeln, diese Bundeslade war nicht an sich selber, aber dort, wo die Bundeslade war, dort war in der Regel die Gegenwart Gottes, die Herrlichkeit Gottes, das Sprechen Gottes. Wir lesen zum Beispiel in 2. Mose 25, und ich werde dir dort begegnen, also von der Bundeslade, von der Deckplatte herab, zwischen den beiden Cherubim, das sind diese Engel, die auf der Lade des Zeugnisses sind, also das ist diese Bundeslade, da sind zwei Engel drauf, dort, wo diese Lade ist, wo diese zwei Engel sind, dort werde ich dir begegnen und alles zu dir reden, was ich dir für die Söhne Israels auftragen werde. Das sagt Gott damals zu Mose. Also er sagt, dort, wo diese Bundeslade ist, da ist meine Gegenwart, da ist meine Herrlichkeit und dort werde ich dir begegnen. Das Alte Testament ist ein Schatten für das Neue Testament. Wir sehen dort oft greifbar symbolische Dinge, die im Neuen Testament stimmen, aber übertragen gesehen werden müssen. Diese Bundeslade wurde im Zelt der Begegnung aufbewahrt. Wenn ihr im Alten Testament vom Zelt der Begegnung lest, auch hier gehen wir jetzt nicht in die Details, gibt's YouTube-Videos, falls euch das interessiert, die Stiftshütte Davids oder das Zelt der Begegnung von Mose. Im Endeffekt ein Zelt und hinter einem Vorhang ist diese Bundeslade aufbewahrt gewesen. Und Gottes Herrlichkeit wurde dort sichtbar, über diesem Zelt. Jedes Mal, wenn Mose hineingegangen ist, dann ist die Wolke des Herrn heruntergekommen und Gott ist dort Mose begegnet. Also Gott kam in einer Wolke, hat er sich manifestiert und hat sich dort mit Mose getroffen. Vielleicht kennst du das schon, dann denkst dir nochmal durch. Vielleicht hast du das noch nie gehört, dann denkst dir es erstmalig durch. Gott, der Allmächtige, kommt in einer Wolke, um sich mit einem Menschen zu treffen, um mit ihm zu sprechen. Das ist doch großartig. Also Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der über alles Bescheid weiß, der die Quelle aller Weisheit ist, der die Liebe in Person ist, trifft sich mit Menschen. Er sagt an anderer Stelle, ich rede dort mit Mose wie ein Mann mit seinem Freund. Wir haben das gerade gesungen. Der Herr sucht Herzen, die ihm loyal sind. Gott sucht Freunde. Gott liebt es, mit Menschen nah zu sein. Von Gottes Seite ist die Einladung da. Er sucht Menschen, die ihr Herz ihm ganz übergeben. Mose war so einer. Und wir lesen in 2. Mose 40, da Mose geht rein, da bedeckte die Wolke, also die Wolke, es geht hier nicht um eine Gewitterwolke oder so, also keine schlechte Nachricht, sondern es war die Wolke des Herrn, also in der Wolke war der Herr. Das lesen wir auch, als Mose auf den Berg hochgeht, den Berg Sinai, dort die 10 Gebote empfängt, da kommt die Wolke des Herrn auf den Berg. Also die Wolke ist ein Symbol, wobei es kein Symbol ist, sondern es ist wörtlich passiert und in der Wolke war der Herr, dort war die Herrlichkeit des Herrn. Da bedeckte die Wolke das Zelt der Begegnung, 2. Mose 40, 34 bis 38. Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung, dieses Zelt. Und Mose konnte nicht in das Zelt der Begegnung hineingehen, denn die Wolke hatte sich darauf niedergelassen. Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die ganze Wohnung. So oft sich die Wolke von der Wohnung erhob, brachen die Söhne Israel auf all ihren Wanderungen. Wenn sich aber die Wolke nicht erhob, dann brachen sie nicht auf bis zu dem Tag, an dem sie sich erhob. Ganz einfach. Denn die Wolke des Herrn, die Gegenwart des Herrn, die Herrlichkeit Gottes, war bei Tag auf der Wohnung. Und bei Nacht war ein Feuer in der Wolke vor den Augen des ganzen Hauses Israels, solange sie auf der Wanderung waren. Also geht kurz mit zurück. Das Volk Israel wandert durch die Wüste. Gott führt sie am Tag durch eine Wolkensäule, bei Nacht durch eine Feuersäule. Und jedes Mal, wenn sie dieses Zelt aufschlagen, sie mussten es wieder aufbauen, die Bundeslade dort hineingebracht haben, dann hat sich die Herrlichkeit Gottes dort gelagert. Und an diesem Ort ist Gott seinem Volk begegnet. Und die Auswirkungen damals wie heute waren herrlich. Das erste haben wir gerade schon gehört. Er hat Weisung und Richtung gegeben. Wenn du jemand bist, der in seinem Alltag Weisung und Richtung sucht, wer braucht manchmal Weisung, Richtung? Sehr gut. Dann sei jemand, der die Gegenwart des Herrn sucht. Versuch nicht mit eigener Weisheit Dinge zu erkunden und herauszufinden, sondern sei jemand, der ganz abhängig ist von Gott. Gott sucht Menschen, die selbst in den kleinen Dingen seinen Ratschluss suchen. Ich liebe das an David. David ganz oft, dann sagt er, soll ich den Philister nachjagen? Soll ich dieses oder jenes tun? Als er zum König gesagt wird, fragt er, in welche Stadt soll ich jetzt ziehen? Sagt er, nach Hebron. Dann fragt er an anderer Stelle wieder, alle großen und kleinen Dinge legt er dem Herrn vor. Ich möchte dich ermutigen, eine Person zu sein, die Gottes Ratschluss in den großen, vielen Dank, und in den kleinen Dingen sucht. Wir lesen, zur gleichen Zeit damals hatte Mose einen Knecht, das war Josua. Und jedes Mal, wenn Mose in diesem Zelt war, ist der Kofferträger Josua mit hereingerannt und hat sich dort auch hingesetzt und hat es einfach beobachtet. Ist ganz interessant, wir lesen im Alten Testament, dass das Volk diese Herrlichkeit gesehen hat, aber dass sie sich gefürchtet haben. Sie haben diese Dimension von Gottes Kraft gesehen, aber es hat ihnen eher Angst gemacht und sie sind auf Distanz geblieben. Ich möchte dich ermutigen, dass du keine Person bist, die auf Distanz bleibt, sondern die Gott nachjagt, so wie Josua es gemacht hat. Amen. Josua ist nicht nur Gott nachgejagt, er ist in dieses Zelt und jedes Mal, wenn Mose raus ist, weil er arbeiten musste, ist Josua einfach drin geblieben. Wohl dem zweiten Mann. Josua konnte einfach da drin bleiben, in der Gegenwart des Allerhöchsten. Und interessant ist, wir lesen später, dass Kundschafter ausgesandt werden, um das Land, Gott hat ihnen ein Land versprochen, ein Land, wo Milch und Honig und so weiter, ein großartiges Land, und Mose schickt Kundschafter, sie sollen das Land ausspionieren, herausfinden, wie es sich dort verhält, schauen, wie die Gegner dort aussehen, wer die Menschen sind, die dort leben. Und von 10 Kundschaftern sind 8 völlig entmutigt, weil es dort Riesen gibt, und 2, sagt das Alte Testament, hatten einen anderen Geist in sich. Das ist keine philosophische Sprache, sondern es bedeutet, ihnen hat etwas gebrannt. Sie hatten eine Sicht der Dinge, dass sie mutig und kühn vorausgehen konnten. Diese 2 Männer waren Josua und Kaleb. Beide, das sind die einzigen 2, die von dem Volk, von der Generation später ins verheißene Land kommen. Josua, das ist mein Punkt, war dieser Mann des Glaubens, dieser Mann voller Kühnheit, weil er in der Gegenwart des Herrn geblieben ist. Amen. Also die Herrlichkeit des Herrn, sehen wir im Alten Testament, ist dort, wo die Bundeslade ist. Und die Auswirkungen, damals wie heute, sind glorreich. Man bekommt dort Weisung, man bekommt dort Richtung. Man bekommt dort Kühnheit und Glauben. Wenn du Kühnheit und Glauben brauchst, um im Alltag voranzugehen, um im Gottesreich voranzugehen, um die Dinge zu tun, zu denen Gott dich berufen hat. Wenn du merkst, da ist oft Angst, Enge, Unglauben, Zweifel, sei ein Mann, der die Gegenwart, sei eine Frau, die die Gegenwart des Herrn sucht. Amen. Im Neuen Testament sehen wir die Wolke. Jesus nimmt seine 2 Freunde, Jakobus und Johannes, mit auf den Berg. Und als sie auf dem Berg sind, kommt die Wolke, wieder die Wolke. Keine Gewitterwolke, sondern die Wolke der Herrlichkeit des Herrn kommt runter. Jesus wird verherrlicht dargestellt. Sie sehen, wie er wirklich ist. Er ist nicht der kleine Junge im Stall geboren. Er ist der ewige Sohn Gottes, der seine Herrlichkeit abgelegt hat. Aber in dem Augenblick wird er verherrlicht. Sie sehen, wie er wirklich ist. Und dann hört man eine Stimme. Und Gott, der Vater, spricht zu Jesus: Dies ist mein geliebter Sohn. In der Wolke, in der Gegenwart des Herrn, spricht Gott immer Identität zu. Wenn du Gott nahst, manche haben Angst, ey, wenn ich Gott nahe komme, dann zeigt er mir all meine Fehler auf. Dann wird er mir zeigen, was alles schief läuft. Ich bleib lieber so ein bisschen Distanz, sonst scannt er mich ins letzte Detail. Gott hat dich sowieso gescannt. Gott kennt jedes Detail. Ich weiß noch, als Kind, als ich gehört habe, Gott sieht alles, habe ich mich gefragt, wirklich alles? Und habe mich dann da versteckt, habe meine Mama gefragt, sieht er mich jetzt hier auch? Und wenn ich die Schokolade, durfte ich keine Schokolade essen, habe ich sie mir doch heimlich genommen. Und dann kam ich zurück mit vollem Schokoladenmund. Und meine Mama hat mich angeguckt und hat gesagt, hast du die Schokolade gegessen? Ich sage, nein. Hat sie gesagt, hast du wohl. Und ich war überzeugt, dass sie prophetisch ist. Gott sieht sowieso alles. Und du darfst Gott nahen. Du darfst Gott nahen. Und wenn du Gott nahst, wenn du in die Herrlichkeit des Herrn gehst, wenn du in die Gegenwart Gottes gehst, wirst du dort Ermutigung hören. Du wirst Zuspruch hören, du wirst Identität spüren. Und dieser Zuspruch, der wird dich verändern. Amen. Du gehst unvollkommen in die Gegenwart Gottes, nicht weil du verändert bist. Wie die Frau, die mit 6 Männern in Ehebruch lebt. Und er sagt, komm zu mir, trink von meinem Wasser, ich werde was in dir satt machen. Dann wirst du verändert aus meiner Gegenwart herausgehen. Wir sind nicht gerufen, unser Leben selbst in den Griff zu bekommen, zu heiligen, zu verändern, nichts dergleichen. Wir sind gerufen, aus Gnade zum Thron der Gnade zu kommen. Dort, wo Gott ist, seine Liebe zu erleben. Egal wie du drauf bist, egal was in deinem Leben läuft, die Liebe Gottes zu erleben. Und diese Liebe, diese gespürte Liebe, diese Liebe, die dich jetzt annimmt mit all deinen Macken, falls du welche hast. Und das wird dich verändern. Amen. Die Gegenwart des Herrn verändert Menschen und spricht Ermutigung zu. Heutzutage, die Herrlichkeit damals wie heute, heutzutage haben einzelne Gemeinden das schon erlebt. Die Gemeinde in Reading, Bethel Church, viele von euch haben davon schon gehört, die haben erlebt, wie die Wolke des Herrn in ihren Gottesdienstraum gekommen ist, mitten in der Anbetung. Und sie haben das dann erlebt, dass es bei Missionseinsätzen war, unter anderem in Indien, in einem Stadion, da kam diese Wolke, dann haben sie die Leprakranken in diese Wolke reingestellt. Und die Leprakranken sind in der Wolke ohne Gebet komplett gesund geworden. Da, wo Hautteile schon weggefressen waren, wurden sie völlig wiederhergestellt. Das will Gott in unserer Mitte tun. Amen. Azusa Street ist eine der bekanntesten Erweckungen. Die gesamte moderne Pfingstbewegung und dann auch später die charismatische Erneuerung ist quasi aus dieser Bewegung entstanden, Anfang des 20. Jahrhunderts. Das war eine kleine Gemeinde, die sich in einem alten Stallgebäude getroffen hat. Also sehr simpel, sehr einfach. Und in dieser Gemeinde, wo damals auch viele Schwarze waren und auch Weiße zusammen, was schon ein Zeichen an sich war, da ist die Herrlichkeit des Herrn auch in unglaublicher Art und Weise gekommen. Augenzeugen berichten, dass sie bei Nacht das Feuer über diesem Gebäude gesehen haben. Es war so, dass wenn die Gegenwart Gottes in diesen Raum gekommen ist, da gab es Zeugnisse, auch gibt es biografisch, wo die Leute das berichten, wo Männer, die amputierte Beine hatten, wo die Beine plötzlich ausgewachsen sind in der Gegenwart des Herrn, wo plötzlich Beine wiederhergestellt worden sind. Kann Gott das? Amen. Ist es logisch beim Herrn? Ja, für uns nicht so sehr, aber der Herr möchte uns in diese Dimension hineinrufen. Das ist das, was Gott tun möchte. Gott möchte sich als mächtig erweisen in unserem Land. Jeder soll sehen, dass unser Gott regiert und dass er mächtig ist. Amen. Der Herr kommt gewaltig. Die Herrlichkeit sehen wir bei Petrus, als der Geist Gottes ihn erfüllt. Und das meine ich. Hey, wir dürfen uns nach diesen Dingen ausstrecken. Das hat sich lustig angehört. Vielleicht hast du den Witz auch nicht verstanden oder wie lustig es ich fand, als der Eisverkäufer manifestiert hat. Aber das sind die Dimensionen, nach denen wir uns ausstrecken sollen. Dass die Kraft Gottes so auf uns ist, dass wo du, egal wo du hingehst, selbst ohne dass du ein Wort redest, Menschen gesund werden, Menschen heil werden, Menschen befreit werden. Das ist, was bei Petrus passiert. Plötzlich eines Tages, die Bibel sagt uns gar nicht, wie das passiert ist, läuft er durch die Straßen und irgendwie sein Schatten und überall, wo er drauf fällt, fallen die Leute um oder werden gesund oder spüren Hitze oder brechen in Tränen aus. Wir wissen nicht, wie sie es herausgefunden haben, aber sie haben es herausgefunden. Weil dann heißt es, dass sie plötzlich die Straßen, dann hieß es, Petrus kommt! Dann alle haben gewartet, wann er aus seinem Haus kommt. Dann haben sie die Kranken genommen, das heißt, und sie haben die Straße gesäumt mit den Kranken, damit sein Schatten auf die Leute fällt und sie gesund werden. Ey, das ist doch glorreich! Stell dir das mal vor, brich das mal runter auf den Prenzlauer Berg. Ganz kurz, hat irgendjemand Beschwerden am linken Schienbein? Also ich frage das für die, die nicht hier sind. Wir haben manchmal Worte der Erkenntnisse, dass eine Körperstelle heiß wird. Mein linkes Schienbein ist gerade ganz heiß geworden. Hat irgendjemand Beschwerden am linken Schienbein? Wenn nicht, mache ich dir eins. Nein, nur ein Scherz. Hast du Probleme am linken Schienbein? Also hier, es ist ganz heiß geworden. Wenn dich das betrifft oder auch dich, teste das. Die Worte der Kenntnis sollten eigentlich gleich Heilung ausführen. Dafür gibt sie der Herr. Auf jeden Fall war es bei Petrus genau der Fall. Und das sollen wir runterbrechen auf dem Prenzlauer Berg. Gott möchte Dinge wirken, die sind so abnormal im besten Sinne. So normal bei Gott, dass wenn Leute in deine Kanzlei kommen, Leute in dein Büro kommen, Leute in deine Schulklasse kommen, Leute neben dir beim Jobcenter sitzen, das ist wirklich so krass. Meine Rückenschmerzen sind verschwunden. Und dann sagst du ihm, warum es passiert ist. Amen. Diese Herrlichkeit, nach der strecken wir uns aus. Und wir wollen uns gemeinsam David angucken, der von dieser Herrlichkeit wusste. Er hatte gehört, was damals passiert ist. Und er wollte das auch in seinem Leben, in seiner Mitte erleben. Und David erinnert sich daran, dass es diese Bundeslade gibt. Ich gebe euch nicht die ganze Geschichte, sonst wäre sie zu lang. Sie war lange, lange, viele Jahre nicht im Zelt der Begegnung. Sie war bei einer Privatperson zu Hause. Saul hat sich nicht nach ihr gekümmert. Saul war der König vor David. Für die, die ihr die Geschichte nicht kennt, ihr könnt euch das gerne nachlesen. Im ersten Buch Samuel, zweites Buch Samuel. Der Rahmen wäre jetzt zu breit. Aber David soll König werden. Und als David, er ist 7 Jahre König in Hebron, er ist schon gesalbt. Und dann wird er nach 7 Jahren König über ganz Israel, von Jerusalem aus. Wir haben das gestern bei uns als Leitungsteam besprochen, das ist sehr interessant, weil wir auch eine Phase haben seit 7 Jahren und jetzt ziehen wir um in was Neues, das ist ganz wunderbar. Und als er in diesen neuen Schritt hineingeht, erinnert er sich an die Bundeslade. Und ich habe euch gerade gezeigt, was ist die Bundeslade? Er erinnert sich nicht an den Holzkasten mit Gold, sondern erinnert sich an die Herrlichkeit Gottes, wo alles möglich ist. Amen. Und er denkt sich, ey, ich will nicht, dass die irgendwo rumsteht, die soll in unserer Mitte sein. Ich werde ihr ein Zelt bauen, er nennt es dann auch Zelt der Begegnung, das ist die Stiftshütte Davids. Ich werde ein Zelt aufstellen und in diesem Zelt werde ich diese Bundeslade stellen, dass die Herrlichkeit Gottes da ist. Und dann werde ich Anbeter und Musiker rufen, dass sie anfangen, Gott anzubeten und die Herrlichkeit Gottes soll in unserer Mitte sein. Da könnte man ganz viel drüber sagen, was hier nicht hinpasst heute. Aber das ist, was in Davids Herzen ist. Und David entscheidet sich in 2. Samuel 6, dass er die Bundeslade aus diesem Privathaus nach Jerusalem holen lässt, wo er das Zelt aufgestellt hat. Und beim Übergang, als sie die Bundeslade holen, geht einiges schief und ein Mann stirbt. Auch hier können sie eine ganze Predigt drüber machen, mache ich aber heute nicht. David merkt, dass es so, wie er es gemacht hat, nicht funktioniert und dass er entscheidende Lektionen lernen muss. Und diese entscheidenden Lektionen, die wollen wir uns heute angucken. Wie bringt man die Herrlichkeit Gottes? Wie bringen wir die Herrlichkeit Gottes in unsere Mitte? Was bedeutet das für uns heute? Was ebnet den Weg für Gottes Herrlichkeit? Wenn ihr es euch durchlest, die Parallelstellen sind eben 2. Samuel 6, 1. Chroniker 15. Beide Stellen beschreiben den gleichen Sachverhalt. Dann seht ihr, dass David, als er das erste Mal die Bundeslade holt, da lässt er die Bundeslade auf einen Wagen setzen und lässt Tiere diesen Wagen ziehen. Und dabei kommt es eben zu einem Malheur, sodass jemand vorzeitig stirbt. Und als er David bekommt einen Riesenschreck, als er das sieht, wie Gott handelt und will dann die Bundeslade doch nicht holen und lässt sie in das Haus von Obed-Edom stellen. Wieder so ein Name wie letzte Woche, Rehabeam, Jerobeam, jetzt noch Obed-Edom. Auch kein Top-10-Name im Prenzlauer Berg, aber macht nichts. Dieser Mann, ich frage mich auch, ob der jetzt ein Feind von David war oder ein Freund, weil wenn du das gerade erlebt hast und dann sagst, hey, ich habe ein Paket für dich, die Bundeslade, weiß nicht, was die Motivation Davids war. Auf jeden Fall lässt er die Bundeslade bei Obed-Edom abstellen. Und dann heißt es, dass Gott alles segnete, was Obed-Edom gehört hat. Alles. 3 Monate steht sie da und das heißt, und der Segen Gottes kam über sein ganzes Haus. Und das hat David gesehen. Hat sich gedacht, wow, ich will doch die Bundeslade bei mir haben. Es ist wirklich so, wenn die Gegenwart des Herrn kommt, dann werden die Sachen herrlich. Amen. Gott will, dass die Herrlichkeit Gottes in unserer Mitte ist, in einem viel größeren Maß. Sie ist hier, aber in einem viel größeren Maß. Also entscheidet er sich, doch, wir brauchen die Bundeslade, doch. Und dann fängt er an zu forschen. Warum ist das eigentlich schiefgelaufen? Und dann findet er im Buch Mose die ganzen Indizien, wie man die Herrlichkeit Gottes transportiert. Und da sieht er, man stellt die Herrlichkeit Gottes, die Bundeslade, nicht auf einen Wagen und lässt sie von Ochsen ziehen, sondern Priester und Leviten müssen die Gegenwart Gottes tragen. Hier ist der erste Punkt. Die Herrlichkeit Gottes kommt nicht in eine Gemeinde, an einen Ort durch Programme, Strukturen oder äußere Dinge, die sie hineinbringen, sondern die Gegenwart Gottes wird von Menschen, von Leviten, von Priestern, die ihr Leben dem Herrn geweiht haben, in einer Region und an einem Ort sichtbar. Amen. Ich sage das nochmal. Umzug in Kino 7 ist fantastisch. Aber dieser Ochsenkarren, dass wir da jetzt hochziehen, dass es breiter, schöner, ein größerer Beamer wird, all diese Dinge bringen nicht die Herrlichkeit Gottes, so schön sie sein mögen. Sondern die Herrlichkeit Gottes kommt da, wo Leviten und Priester die Herrlichkeit Gottes tragen. Sie hatten damals diese Stangen, was ich schon beschrieben habe, um diese Bundeslade zu tragen. Priester mussten die Bundeslade tragen. Trifft auch zu für Priesterinnen. An der Stelle heißt es immer, wie er sie auffordert, reinigt euch, heiligt euch. Hier nicht so viel dazu, aber es waren Gott geweihte Menschen. Es bist du und es bin ich, die mit unserem Leben gemeinsam den Weg ebnen, dass die Herrlichkeit Gottes in unserer Mitte sichtbar wird. Amen. David sagt in 1. Chroniker 15, damals sagte David, die Lade Gottes soll niemand tragen, außer den Leviten. Denn sie hat der Herr erwählt, die Lade des Herrn zu tragen und seinen Dienst zu verrichten auf ewig. Denn weil wir es beim ersten Mal nicht so getan haben, machte der Herr, unser Gott, einen Riss unter uns und so weiter. Da heiligten sie sich und dann trugen sie es auf den Schultern, wie Mose es geboten hatte nach dem Wort des Herrn. Der nächste Punkt ist auch interessant. Als diese Leviten tragen, lesen wir was ganz Interessantes in 2. Samuel 6. Und es geschah, wenn die Träger der Lade des Herrn 6 Schritte getan hatten, zählt mal laut mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehr gut. Also wenn sie 6 Schritte getan haben, vielleicht haben sie größere getan, sind ja, genau, manche sind ja größer als ich. In meinem Ausweis steht 1,90, ich weiß ja nicht, was ihr habt, aber gut. Auf jeden Fall, wenn sie 6 Schritte getan hatten, dann opferte David einen Stier und ein Mastkalb. Also nach allen 6 Schritten, ich weiß nicht, ob dann alle stehen geblieben sind, stopp! Dann wurde ein Stier, und zwar biblisch korrekt, also häuten, Fett rausnehmen, Lenden, Keulen, alles auseinanderklamüsern, das verbrennen, das auf den Opferaltar, das dorthin und ein Mastkalb. Also ich weiß nicht, was sie da gemacht haben, ob sie das gegrillt haben auch, also dann gäbe es am laufenden Band Wiener Schnitzel, wäre mir wieder sympathisch, aber ich weiß nicht, wie es gelaufen ist. Sie haben alle 6 Schritte ein Stier geschlachtet und ein Mastkalb. Ich weiß nicht, ob die gesamte Versammlung stehen geblieben ist. Aber was das Entscheidende ist, es war sehr blutig und sehr langwierig. Also David versteht, A, nicht Programme, nicht Strukturen, nicht äußere Dinge bringt die Herrlichkeit Gottes, sondern geweihte Menschen tragen die Herrlichkeit Gottes. Und zweitens, was ebnet den Weg für die Herrlichkeit Gottes? Opfer. Und zwar in seinem Fall Stiere und Mastkälber. Alle 6 Schritte mit irre viel Aufwand. Ich möchte, dass ihr diese Mühsal spürt da drin. Wir wissen nicht, wie weit der Weg war. Ich wollte es rausfinden, ich habe es noch nicht rausgefunden. Ich werde mich nochmal drum bemühen. Aber allein die Distanz Ölberg, Jerusalem zum Beispiel, und es war weiter, wo sie hergeholt haben, ey, da wärst du wirklich, wirklich lang beschäftigt. Zählt nochmal. 6. Und jetzt würde ich mal vermuten, 2 Stunden Pause oder so. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, so einen Stier und einen Mastkalb zu schlachten. Die haben das ja nicht wie bei Walmart und hier das Fett und hier die Keule und hier, sondern die mussten das wirklich erstmal schlachten. In den USA hast du ja auch solche Abendmahlpäckchen, wo du einfach aufreißt, dann ist ein Schluck Saft drin und ein Keks oben. Dort gibt's alles, da gäbe es bestimmt auch Stiere, um sie direkt zu schlachten. Aber damals gab es das nicht. Das heißt, es hat wirklich lang gedauert. Es war wirklich langwierig. Und ich möchte euch sagen, die Tatsache, dass wir auf die Herrlichkeit des Herrn warten und dass es ein Weg ist, und dass da Zeit drin ist, ist absolut biblisch. Es ist etwas, was Zeit braucht. Und wir werden uns gleich anschauen, was bedeutet es für uns? Wo ist diese nach 6 Schritten schon wieder innehalten? Es gibt etwas, wo wir merken, dass du am Tag mehrmals innehalten musst, was den Weg bereitet für die Herrlichkeit des Herrn. Und es war sehr blutig. Zu blutig nur so viel. Jesus ist das einzige Lamm Gottes. Er hat den vollen Preis bezahlt. Amen. Wir müssen keine Tiere mehr schlachten. Das ist es nicht mehr. Wir müssen keine Tiere mehr schlachten, Stiere, Mastkälber, was auch immer. Das hat Jesus getan. Der blutige Teil ist im Herrn abgeschlossen. Es gibt etwas vom Langgericht. Was sind die Opfer? Also der Punkt ist, was ebnet den Weg? Wir sehen es bei David. Priester, die die Gegenwart Gottes tragen, und Opfer. Herrlichkeit wird angezogen durch Opfer. Die Herrlichkeit, der Herrlichkeit wird durch Opfer der Weg gebahnt. Opfer ebnen den Weg für die Herrlichkeit. Und die Frage ist, was heißt das für dich und für mich? Das ist mein letzter Punkt. Wir haben gehört, dort wo die Bundeslade war, dort ist die Herrlichkeit Gottes. Mit großartigen Auswirkungen, damals wie heute. Auswirkungen, die wir haben wollen. Das Sprechen Gottes, die Ermutigung Gottes, die Heilungskraft Gottes, die Veränderung Gottes, da wo das Joch zerbricht. Das ist, was wir haben wollen. Das ist, was David haben wollte. Er will die Herrlichkeit holen und er sieht, wie es nicht funktioniert. Und dann lernt er entscheidende Lektionen. Menschen müssen die Herrlichkeit Gottes tragen und Opfer bahnen den Weg für die Herrlichkeit des Herrn. Was bedeutet das für uns? Was sind die Opfer 2014? Aber ich verrate euch, die Opfer 2000, na, wieso klickt das nicht? Opfer ebnen den Weg. Was heißt das für dich und für mich? Opfer 2014. Die Opfer waren die Opfer damals und werden auch die Opfer 2032 sein, falls du dir nicht ganz sicher bist. Aber es sind auch die Opfer für uns heute. Was bahnt den Weg des Herrn, dass die Herrlichkeit Gottes in unserer Mitte sichtbar werden kann? Wir lesen im Psalm 51, du hast keine Lust am Schlachtopfer, sonst gäbe ich es. Das heißt, David sagt, obwohl er alle 6 Schritte jeweils ein Stier und ein Mastkalb geschlachtet hat, denkst du dir auch, wieso bist du da nicht früher drauf gekommen? Also, weißt du, wie viele Viecher er da geschlachtet hat? Und sagt, darauf hast du eigentlich gar keine Lust, sonst gäbe ich es. Brandopfer gefällt dir nicht. Ist auch schön, weil den Psalm schreibt er später. Also diesen Psalm schreibt, ist die Bundeslade schon längst eingeholt. Später kommt er zu dieser Erkenntnis, nee, die ganzen Stiere, all die Viecher, die wir da geschlachtet haben, das ist nicht, was dir gefällt, sonst würde ich es dir wiedergeben. Brandopfer gefällt dir nicht. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist und ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, oh Gott, nicht verachten. David sagt, Opfer, die Gott wohlgefällig sind, die den Weg bahnen, damit die Herrlichkeit Gottes kommt, sind zerbrochene Herzen, zerschlagene Herzen, bedürftige Herzen. Menschen, die wissen, dass sie Gott brauchen. Der Kontext, wo David diesen Psalm schreibt, der ist ja gerade in Ehebruch gefallen. Da hat eine Frau sich genommen, völlig illegal, hat ihren Mann umkommen lassen, kehrt zu Gott zurück, bittet Gott um Vergebung und bringt Gott sein Opfer, sagt, Herr, ich bin gebeugt, meine Schuld steht mir vor Augen, ich habe völlig versagt. Ich möchte das heute Morgen sagen, wenn du hier bist und auf dir dieses Joch ist, dass du eine Schande bist für Gott, weil du merkst, du leidest unter Dingen, du kommst aus Süchten nicht raus, du bist vielleicht in Pornografie gefangen, kommst aus deinem Alkoholismus nicht raus, aus Drogen, aus Zorn, aus Jähzorn, aus Wut, aus Selbstgefälligkeit, bist getrieben, dein Herz ist voller Zweifel, du hängst eher am Geld als am Gott, obwohl du es gar nicht willst. Wenn du diese Dinge hast, du das Gefühl hast, ich komme hier nicht raus, dann bist du prädestiniert, ein Wegebahner für Gottes Herrlichkeit zu sein. Amen. Du bist nicht der das Hindernis in unserer Mitte für Gottes Herrlichkeit. Du bist der Wegebahner für Gottes Herrlichkeit in unserer Mitte. Amen. Und ich spreche nicht zu dir, ich schließe mich völlig mit ein. Wenn wir uns so sehen, mit unserem Zerbruch, wenn es Dinge gibt, wo wir kämpfen, wo wir strugglen und merken, Gott, ich will, was du willst, aber ich komme aus dieser und jener Sache nicht heraus, die quält mich. Und zerbrichst vor Gott und sagst, Gott, mach es neu, greif ein in mein Leben, handle, befreie mich, wirke in mir. Dann bist du ein Wegebahner für Gottes Herrlichkeit. Amen. Gott sucht nicht die Helden, die sagen, 35 Tage fastet, 14 Stunden am Tag gebetet, die Herrlichkeit des Herrn wird kommen. Hey, es gibt Erweckungen, die durch Gebet und Fasten geboren worden sind. Das ist wirklich gut und wirklich richtig und wirklich geistlich. Amen. Aber ich glaube, in Deutschland wird es der Herr nicht so tun. Wir sind geneigt dazu, alles exzellent zu machen. Wir würden all diese Dinge so zur Perfektion bringen und dann denken, wir hätten es echt vollbracht. Ich glaube wirklich, Gott wird mit seiner Herrlichkeit in unsere Mitte kommen, weil wir zerbrochen sind und merken, Herr, wir haben gar nichts und wir brauchen deine Kraft in unserer Mitte. David hatte ein zerbrochenes Herz. Er hat gesagt, ich komme hier nicht raus. Herr, meine Sünde steht mir vor Augen, meine Unvollkommenheit. Erbarme dich meiner. Und ein zerbrochenes Herz wird Gott niemals verachten. Das heißt, versteck deine Schuld nicht, versteck deine Sünde nicht, versteck deine Qual nicht. Tu nicht so, als könntest du selber regeln und dann rennst du zum Herrn, sondern renn zum Herrn in deiner Schwärze. Renn zum Herrn mit deinen Fehlern, renn zum Herrn mit deinen Unvollkommenheiten und lass es den Herrn verändern. Amen. Im Psalm 69 schreibt David Folgendes: Ich bin elend und mir ist wehe. Das heißt auf gut Deutsch, mir geht's absolut bescheiden. Mir ist wehe, heißt, ich habe Paras, ich habe Angst, ich bin völlig überfordert von meinem Leben. Mein Alltag macht mir Angst. Gott, bringe mich in Sicherheit. Das heißt so viel wie, du könntest mich jetzt direkt in den Himmel mitnehmen. Ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst. Manche Leute kennen dieses Gefühl, dass ich denke, boah, manchmal wäre ich lieber direkt beim Herrn, weil der Alltag mich zu sehr herausfordert. David sagt es auch, ich bin elend, ich habe Angst, ich weiß nicht weiter, bring mich in Sicherheit. Und dann sagt er aber, loben will ich den Namen Gottes im Lied und ihn erheben mit Dank. Auch herrlich. In seiner Katastrophe sagt er, ich will Lobpreis machen. Ab nächste Woche werden unsere Räume eröffnet, der perfekte Ort, genau zum Herrn zu flüchten und ihm die Ehre zu geben. Und dann sagt er, es wird dem Herrn wohlgefälliger sein als ein Stier. Wieder. Sagt Gott, du liebst es viel mehr, wenn ich mit meinen Ängsten zu dir renne und anfange, dich anzubeten. Das findest du viel herrlicher, wie wenn ich nach allen 6 Schritten ein Mastkalb und ein Stier schlachte. Und das ist, was ich meine mit diesen 6 Schritten. Es gibt Tage, da kommen alle 6 Schritte deine Ängste wieder hoch. Du hast dir gedacht, du hast sie gerade im Frühgebet unter die Füße bekommen, bist kaum aus der Tür raus an der U-Bahn, dann ist sie schon wieder da. Kennt das irgendjemand? Ich kläre diese Sache doch gerade. Nach 6 Schritten bringst du dem Herrn wieder dein Opfer. Sagst, Herr, ich bin einsam und elend, ich habe Angst, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Aber du bist treu. Das ist nicht, so lebt man nicht ewig, aber es gibt Phasen im Leben, wo es Ängste, wo es Zerbruch ist, wo Gott diese Dinge zeigt. Und Gott fordert dich auf, wo ist deine Enge, wo ist deine Angst, wo ist deine Herausforderung? Renn alle 6 Schritte zu Gott und bring ihm dieses Opfer. Sag, Herr, ich vertraue auf dich. Du denkst dann, ey, du bist der Allerletzte, durch den Gott kommen wird. Du bist ja völlig von dir und deinen Ängsten und deinen Engen absorbiert. Genauso war es bei David auch. Und es ist die größte Lüge, dass du ein Hindernis bist. Du bist ein Wegebahner. Amen. Ein zerbrochenes Herz. Ein Herz, was Angst hat und zu Gott flüchtet, ist Gott viel lieber als Stiere und was weiß ich was für ein Opfer. Du bist ein Wegebahner. Amen. Diejenigen, die ihre Engen, ihre Ängste, ihre Unmöglichkeiten, ihre Schwächen, ihre Sünden nicht verdecken, sondern damit authentisch vor Gott sind, denen ist Gott nahe. Das lesen wir im Psalm 34. Die Augen des Herrn sind gerichtet auf den Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien, denn die Böses tun, denen, die Böses tun, steht das Angesicht des Herrn entgegen, um ihre Erwählung von der Erde zu tilgen. Sie schreien und der Herr hört, aus all ihren Bedrängnissen rettet er sie. Nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzen sind. Wenn du so bist, wenn du so drauf bist, ist der Herr dir nahe. Und das darfst du wissen. Amen. Ein zerbrochenes Herz ist Gott ein wohlgefälliges Opfer. Und jetzt möchte ich zum Abschluss es mit folgendem Gedankengang zusammenbinden. Wenn du gerade stehst und das Gefühl hast, naja, große Sünde, großer Zerbruch wie Ehebruch gibt's bei mir nicht. Und zweitens, große Probleme und Herausforderungen und Engen und Ängste gibt's auch gerade nicht. Das kann total gut sein, dass du merkst, nee, ich habe Sieg erlangt in den großen Dingen meines Lebens. Ich bin frei geworden von Süchten, von Drogen. Fantastisch. Gott die Ehre. Und vielleicht merkst du auch, da wo Gott dich hingestellt hat im Alltag, du spürst Gottes Nähe. Du spürst, dass Gott es gesegnet hat, dass Dinge gut laufen. Auch fantastisch. Dann möchte ich für die Fortgeschrittenen unter uns noch einen dritten Punkt erwähnen. Und zwar gibt es, und jetzt hört hin, haut nicht ab, weil das Wort nicht schön ist. Es gibt ja diese Bibelstellen, sage ich immer, wo man versucht, im Griechischen herauszufinden, ob es doch anders heißt. Aber es heißt nicht anders. Wir lesen in Römer 8, 14 bis 17. Und das ist Vers 17. Wer wirklich mitleidet, der wird mitverherrlicht. Gott wird angezogen durch Zerbruch und Sünde. Gott wird angezogen durch Engen und Ängste und Herausforderungen. Und Gottes Herrlichkeit wird angezogen da, wo Menschen mitleiden, damit sie mitverherrlicht werden. Und ich möchte es ganz kurz definieren. Leiden, die Bibel ist sehr klar, was Leiden bedeutet. Leiden bedeutet nicht, du trägst deine Krankheit, du lässt dich vom Krebs zerfressen und leidest das um Gottes Willen. Nichts dergleichen. Die Bibel ist sehr eindeutig, was Leiden für Christus bedeutet. Amen. Ist wirklich wichtig. Es ist Widerstand, Menschen, die dich verleumden. Es ist Leiden um des Glaubens willen. Verschiedene Aspekte. Und ich möchte mir einen mit euch heute angucken. Dem Kontext für die, die merken, eigentlich ist alles gut. Das Ziel unseres Lebens ist, Jesus gleich zu werden. Amen. Wir sollen vor dem Herrn stehen, ihm ähnlich, Jesu gleich. Und ich möchte euch einen Aspekt von Leiden zeigen, der sich sehr konkret anfühlt, der die Herrlichkeit des Herrn anzieht. Und wenn wir das machen in unserem Alltag, das ist wie, alle Punkte waren wichtig, aber der ist auch ganz wichtig. Auch wenn du das Gefühl hast, du bist schon bei Punkt 1, Zerbruch und Sünde abgeholt worden, nimm den trotzdem noch mit. Ist der Bonus heute. 1. Petrus 2, Vers 18. Wir sind im Kontext Leiden. Da heißt es, ihr Haussklaven. Haben wir heute nicht mehr. Falls du einen hast, hast du ein Problem. Das ist illegal. Aber nehmen wir es mal übertragen. Damals, es geht nicht so sehr um Sklaven, das ist jetzt auch keine Abhandlung darüber. Nehmen wir es einfach mal, ihr Angestellten. Ihr Angestellten, ordnet euch in aller Furcht euren Arbeitgebern unter. Nicht allein den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Denn das ist Gnade. Okay, was ist Gnade? Das ist Gnade, wenn jemand des Gewissens vor Gott Leiden erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Das hat Petrus meiner Meinung nach falsch geschrieben. Aber Petrus sagt, es ist Gnade, wenn du aus Unrecht leidest. Ich denke nicht, das ist Gnade. Ich denke mir, das ist völlig bescheiden wieder. Ich will doch nicht zu Unrecht leiden. Aber Petrus schreibt, es ist Gnade, wenn du Dinge aushältst, die völlig ungerecht sind. Denn was für ein Ruhm ist es, wenn ihr als solche ausharrt, die sündigen und dafür geschlagen werden. Also er sagt, wenn du Fehler machst und du deswegen die Konsequenzen trägst, gut, da bist du selbst für verantwortlich. Aber wenn du Dinge richtig machst, wenn du Dinge wahrhaftig machst, wenn du Dinge authentisch machst, wenn du gut bist zu Menschen, wenn du gut handelst und dann dir Ungerechtigkeit geschieht, dann sagt Paulus, dann ist das Gnade bei Gott. Für Einzelne ist es wirklich dir fortgeschritten. Denn ihr merkt, ihr seid bei der Sünde und bei den Engen hängen geblieben. Auch okay. Für andere, ihr merkt, nee, ihr habt eigentlich gerade Sieg, ihr seid, ihr fühlt euch stabil und ihr merkt aber, dass in eurem Alltag Dinge geschehen, wo ihr das Gefühl habt, das ist nicht rechtens. Oder da sind Dinge nicht authentisch. Und hier sagt Petrus, wenn wir ausharren, indem wir Gutes tun und leiden, wenn Menschen gegenüber zu uns ungerecht sind, dann ist das Gnade bei Gott. Jetzt wird's noch besser, noch schärfer. Der hat sich wirklich verschrieben, glaube ich. Denn hierzu seid ihr berufen worden. Ha. Denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr, hier sind die sechs Schritte, seinen Fußspuren nachfolgt. Also Jesus ist sechs Schritte vorgegangen, hat uns ein Beispiel gegeben und sagt, komm mit. Der keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden und jetzt, der geschmäht, nicht wieder schmähte. Und da, wo er unter Menschen gelitten hat, nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Leiden konkret wird wie folgt buchstabiert. L-I-E-B-E-N. Vielleicht hast du das Gefühl, ich bin aus den großen Dingen schon längst raus. Ehebruch, kein Problem, Süchte, habe ich unter den Füßen, Alltag, Gott ist mit mir. Und ich meine es im besten Sinne, dass du wirklich merkst, du hast Sieg, fantastisch. Das Ziel bleibt, dem Herrn ähnlich zu werden. Zu lieben, wie Jesus liebt. Und hier werden Umstände beschrieben, wo er sagt, wo Jesus sagt, du, die, die dich lieben, kannst du natürlich lieben. Das kann ja jeder, das können sogar die Sünder. Den leihen, die dir leihen, das kann ja jeder. Das können auch die, die Gott nicht kennen. Aber die, die dich schmähen, die ungerecht sind zu dir, nicht zurückzuschmähen, und die, wo du das Gefühl hast, du leidest unter Menschen, nicht zu drohen, sondern da zu lieben, ihnen das Beste zu wünschen, noch tiefer zu gehen, ihnen die Füße zu waschen. Das wäre wirklich lieben. Und das ist wirklich Leiden. Also das ist nicht, was natürlich kommt. Und hier ist ein zweifaches Leiden drin, was die Herrlichkeit des Herrn bringt. Es ist das Leiden, dass die Situation in sich schon ungerecht ist. Das sagt, ey, das ist völlig ungerecht, wie mein Chef mich behandelt hat. Vielleicht hast du dich völlig hingegeben in deiner Abteilung, bist extra Meilen gelaufen, hast extra Meilen gearbeitet und als die Entlassung kam, wurdest du entlassen und der andere nicht, obwohl der ganz viel telefoniert hat auf Arbeit. Ist das völlig ungerecht? Das ist Leiden, einfach weil etwas ungerecht ist. Und jetzt kommt aber was Zweites. Wenn du jetzt den Maßstab Gottes erkennst, dass du genau diesen Chef ihm nicht auch die Entlassung wünschst, oder wünscht, dass er stolpert, die Treppe und sechs Wochen einen Gips bekommt. Sondern diesem Chef sollst du jetzt das Beste wünschen aus ganzem Herzen. Den sollst du wirklich lieben. Und es gibt einen Zerbruch, wenn du merkst, dass du das nicht kannst. Und Gott möchte, dass du diesen Zerbruch spürst. Gott möchte uns in Umstände bringen in unserem Leben, wo wir nicht so sehr zerbrechen wie Böse, die da sind, sondern wo wir zerbrechen, dass wir nicht in Liebe reagieren können. Ich sag mal, leiden, dass die so böse sind, kann auch jeder. Und dann gibt es dieses Humanistische, dass ich mir selbst gefalle, dass ich denke, ich erleide das um dich, aber ist okay, ich halte das aus. Und dann gibt es einen viel höheren Weg, dass du merkst, wo Gott sagt, und jetzt möchte ich, dass du leidenschaftlich liebst. Kannst du das? Hey, das fängt in der Familie an, wo du das Gefühl hast, dass dein Ehepartner einen Fehler hat, wo du das Gefühl hast, es ist völlig ungerecht, wie du gerade mit mir umgehst. Und jetzt sollst du als Erste vergeben, hingehen und ihm das Beste wünschen und ihm dienen und lieben. Das fängt bei deinen Kindern an, falls du welche hast. Wenn meine Tochter völlig übermüdet um 10 Uhr mich schreiend anguckt, sagt, ich bin nicht müde. Da leide ich. Obwohl ich ihr Bestes will. Ich will, dass sie morgen fit ist. Und kann ich da mein Herz bewahren? Natürlich kann ich das bei meiner Tochter. Obwohl, manchmal ist es schon herausfordernd, ich sage euch das. Das ist die beste Tochter, die es gibt. Aber wo ist es in deinem Alltag, in deiner Arbeitssituation, wo du geschmähst, zurückschmähst? Stell dir das vor, also jemand ist nicht ganz gerecht zu dir und dann schmähst du ihn, sagst du, ich wünsche dir auch nichts Besseres oder bist nicht mehr so positiv oder nicht mehr so liebevoll. Der Herr wird es durchdeklinieren, er wird dir genauso Reaktionen zeigen oder du erzählst so kleine Dinge bei anderen, wie komisch der oder die ja auch ist. Das ist Zurückschmähen. In einer Gemeinde, wenn dir was passiert ist, was nicht gerecht war und dann sagst du so kleine Kommentare, die den anderen auch disqualifizieren, das ist Schmähen. Und wenn du das tust, bahnst du nicht den Weg. Aber wenn du dieses Schmähen wahrnimmst und sagst, Gott, es tut mir wirklich weh, was da gelaufen ist. Und ich will lieben, ich will nicht zurückschmähen. Das ist Leiden, wenn man das so empfindet. Aber jetzt will ich lieben, wie du liebst. Und das ist das zweite Leiden, dass ich merke, ich kann gar nicht so lieben. Aus mir heraus würde ein Rückschmähen jetzt automatisch passieren. Also ich möchte dir das sagen. Die natürliche Reaktion ist, dass du zurückschmähen möchtest. Amen. Wenn du das Gefühl hast, du willst zurückschmähen, so ist der Mensch. Also brauchst nicht erschrocken sein und denken, boah, die anderen sind ja brutal, das habe ich gar nicht. Dann brauchst du noch Überführung von Selbstgerechtigkeit. Der Herr segne dich damit. Wir sind alle dazu geneigt, dass wir zurückschmähen. Oder dass wir leidend, wenn wir leiden, drohen. Drohen kann laut sein, dass du aktiv bist. Drohen kann auch ganz still und leise, subtil sein. Rede ich nicht mehr mit dir. Gucke ich dich gar nicht an. Ich werde auch nicht lachen, wenn du einen Witz machst. Ich werde dir wirklich zeigen, dass ich von dir gar nicht mehr viel halte. Das ist Drohen, laut oder leise. Das ist Schmähen. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht. Und der Herr sagt, wenn eine Gruppe von Menschen, da wo sie zu Unrecht behandelt werden, zu mir flüchten und sagen, wir wollen so reagieren, wie du reagierst, Jesus. Wir wollen liebend reagieren. Und wir können das gar nicht. Und hier ist der Zerbruch. Wir können das gar nicht. Wir wollen das, aber wir haben das gar nicht. Dann bahnt das den Weg für die Herrlichkeit des Herrn. Amen. Lass uns aufstehen. Der Herr möchte mit seiner Herrlichkeit, ihr könnt gerne schon Musik einspielen, in unsere Mitte kommen. Und die Opfer 2014, die Opfer heutzutage für dich und für mich, sind ein zerbrochenes Herz. Da, wo wir über Schuld, vielleicht über unsere Ohnmacht zerbrochen sind, uns nicht schämen, sondern wissen, Gott ist gnädig mit uns. Wenn du jemand bist, der wirklich struggelt, lass dich nicht anlügen vom Feind, dass du das Hindernis bist. Du kannst ein Wegebahner sein, indem du mit deiner Sünde, mit deinem Zerbruch, mit deiner Unmöglichkeit dich zu Gott flüchtest, zum Gnadenthron. Amen. Im Hebräerbrief heißt es, wir sollen zum Gnadenthron flüchten, um rechtzeitige Hilfe zu empfangen. Der Herr möchte dir rechtzeitige Hilfe geben. Wenn du wie im Psalm 69 die Engen deines Herzens erlebst, die Ängste, den Ohnmacht im Alltag, in der Ehe, in der Familie, in der Arbeitswelt und damit zu Gott flüchtest, sagst, Herr, ich brauche deine Hilfe, hilf mir, dann bahnt es den Weg des Herrn. Du wirst die Antwort bekommen und du berührst Gottes Herz. Amen. Es berührt Gott, wenn du ihm Glauben ausdrückst. Wenn alles easy ist, ist es einfach zu glauben. Da wird Dank ein Opfer, wenn wir Gott die Ehre geben, da wo wir herausgefordert sind. Das Dritte, was die Herrlichkeit des Herrn anzieht, ist, wenn wir mitleiden, damit wir mit verherrlicht werden. Und zwar leiden sehr präzise da, wo Dinge in unserem Leben geschehen, die sich gefühlt, manche Sachen sind auch nur gefühlt, die sind gar nicht ungerecht. Das ist auch wichtig. Manche Dinge, die fühlst du als ungerecht, die sind aber gar nicht ungerecht. Und trotzdem kann das was in dir hochholen. Und selbst da bist du eingeladen, deine Engen zu merken, wow, jetzt kann ich nicht lieben. Jetzt schütze ich mich selber. Jetzt schmähe ich, jetzt räche ich mich, jetzt gebe ich zurück, jetzt ziehe ich mich leise zurück, jetzt was auch immer du tust. Wenn du merkst, dass du nicht mit ganzem offenen Herzen leidenschaftlich lieben kannst und dich hingeben kannst, schaut euch Jesus an, seine besten, engsten Freunde verraten ihn alle, verlassen ihn alle. Er sitzt nachts allein da, selbst seine engsten Leute. Selbst Petrus, der gesagt hat, ich bleibe bei dir, flüchtet vor ihm. Und als er ihn wieder sieht, wartet er mit gebratenem Fisch auf ihn. Und sagt, hey, ich habe auf dich gewartet. Hast du dieses Herz? Und wenn du es nicht hast, und wenn du darunter leidest, dass du nicht liebst, wie Jesus liebst, in den großen, in den kleinen Dingen, dann zieht es die Gegenwart des Herrn an. Heiliger Geist, ich danke dir, dass das für heute stimmt und für heute gilt. Dass deine Herrlichkeit sich in unserer Mitte lagern möchte. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du kommen möchtest, wie du in Vorzeiten gekommen bist, mächtig, mit der Wolke deiner Gegenwart und deiner Kraft. Herr, wo die Kranken gesund werden, wo Amputierte neue Beine bekommen, wo Krebskranke gesund werden, wo Menschen Ermutigung bekommen, wo Menschen freigesetzt werden. Herr, ich danke dir, dass du Orte suchst, wo du deine Herrlichkeit manifestieren kannst. Und Herr, wir wollen dir sagen als Gemeinde, streckt eure Hände aus, macht es zu eurem Gebet. Herr, wir wollen dir sagen, dass wir als Gemeinde so ein Ort sein wollen. Wir wollen ein Ort sein, wo deine Herrlichkeit gegenwärtig ist. Wo du dich lagern kannst, im Großen wie im Kleinen. Und Herr, wir danken dir, dass du ein Gott aller Gnade bist. Dass wir uns das nicht verdienen müssen, sondern dass wir im Zerbruch vor dich kommen dürfen. Da, wo wir nicht weiterkommen, egal von welchen, von diesen Dingen, die wir heute gehört haben. Danke, dass du ein Gott voller Gnade bist. Und das rufen wir aus, Jesus. Du bist unser Freund. Du bist der Liebhaber unserer Seele. Du bist unser Erlöser. Du bist der, der uns erwählt hat vor Grundlegung der Welt. Herr, wir rühmen dich. Wir beten das aus, dass die Herrlichkeit Gottes über uns kommt. Im großen Stil. Ich segne dich, dass die Herrlichkeit Gottes deinen Alltag erfüllt. Dass du nach 6 Schritten spürst, oh, da sind meine Engen, da sind meine Ängsten, da ist meine Unvollkommenheit, da ist meine Lieblosigkeit. Herr, und wenn du das 50 Mal am Tag spürst in der Season, bring's vor den Herrn und du wirst sehen, wie du Wege bahnst für den Herrn. Wenn wir das in Gesamtheit machen als lebendige Steine, bahnen wir den Weg für die Herrlichkeit des Herrn. Mit dir ist nichts komisch, wenn du das 50 Mal am Tag machen musst. Es gibt Seasons, da ist es genauso. Und ich spreche dir das zu, dass mit dir nichts komisch ist. Herr, wir danken dir, dass deine Herrlichkeit sich ausbreiten wird in unserer Mitte. Sidiamandai. Wenn wir hier sind und die Augen geschlossen haben, möchte ich euch bitten, eure Augen zu schließen für einen Augenblick. Möchte ich diejenigen fragen, die vielleicht zum ersten Mal hier sind oder vielleicht warst du schon öfters hier. Vielleicht weißt du von Gott, vielleicht hast du noch nie davon gehört, aber du spürst, dass hier etwas anders ist. Du hast Gott gespürt, du hast diesen Frieden gespürt, diese Gegenwart. Du hast gespürt, dass dich hier was ganz tief anspricht. Das ist Gott, der seine Hand ausstreckt nach dir. Und er sagt, ich gebe dir, ich habe mein Leben für dich gegeben. Ich bin für dich an einem Kreuz gestorben, um all deine Schuld zu bezahlen. Es gibt Dinge, die dich von mir trennen. Aber ich habe selber einen Weg gebahnt, dass du mit mir leben kannst. Du bist nicht dafür geschaffen, alleine zu leben, sondern du bist geschaffen, an meiner Seite zu leben, hier und in aller Ewigkeit. Und aus eigener Kraft kannst du nicht zu mir kommen, sondern du kannst dir das nur schenken lassen. Du kannst dir Vergebung schenken lassen für deine Schuld. Und du kannst dir ewiges Leben schenken lassen, weil du mir glaubst. Und wenn die Augen geschlossen sind, ich möchte dich einfach fragen, wenn du hier bist und spürst, dass es dich betrifft, du spürst es in deinem Herzen, du weißt das. Wenn dich das betrifft, dann streck doch einfach mal deine Hand aus und sag, Herr, hier bin ich. Herr, erneuere mein Leben, errette mein Leben. Streck einfach deine Hand aus, dass der Herr das sieht. Die Bibel sagt, da wo wir das in unserem Herzen glauben und mit unserem Mund bekennen, da werden wir errettet werden. Wenn du das bist, auch wenn du diese Aufnahme hörst, streck einfach deine Hand dem Herrn entgegen. Ich möchte einfach, dass wir so gemeinsam beten. Jesus, danke, dass du dein Leben für uns gegeben hast. Danke, dass du an einem Kreuz gestorben bist, zur Vergebung meiner Sünden. Herr, ich bin gerecht vor dir, aus Gnade. Ich habe freien Zugang, alle Tage meines Lebens. Herr, dein Blut reinigt mich. Jesus, ich danke dir, dass du lebst und handelst und zu mir sprichst. Herr, führe mich auf Pfaden der Gerechtigkeit, um deines Namens willen. Ich gehöre zum Licht und nicht zur Finsternis. Und jeder Bereich meines Lebens soll dir ganz gehören. In deinem Namen, Jesus. Amen.